Zu Beginn ein kurzer Hinweis, da ich die liturgischen Teile spreche, mit dem Gesang ist es bei mir nicht so weit her, bitte ich Sie dann auch sprechend zu antworten. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, Himmel und Erde. Der Herr sei mit euch. Seien Sie ganz herzlich willkommen geheißen zu unserem Gottesdienst und ich übergebe das Wort.
Liebe Gemeinde, herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst heute am dritten Sonntag nach Trinitatis. Bei der Vorbereitung auf diesen Gottesdienst hat mich dann ein Text von Luther Zanetti nicht mehr losgelassen und den möchte ich euch auch nicht vorenthalten. Die Lage. Die Lage ist, so sagen manche, kritisch in dieser Kirche. Doch bedenkt, noch nie gab es so viele Christen unter uns, die fordern, dass sich alles bessern soll und es gefälligst alles anders werden muss. Noch nie zuvor gab es so viele Gläubige, die selbst entscheiden, was man glauben soll bzw. will oder auch nicht. Und nie, bedenkt, gab es so viele Christen, die nicht das Mindeste sich vorzuwerfen haben und ihr Gewissen weiß von keiner Sünde. Auch gab es bisher nie so viele Gläubige, die, wie sie sagen, keine Kirche brauchen und gut auch ohne Sakrament auskommen. Bedenkt das alles, die ihr Christen seid, in dieser lauen und verwirrten Zeit. Und wie ist die Lage bei uns hier in Susa? Denken wir drüber nach. Dazu helfe uns dieser Gottesdienst. Ich wünsche uns allen einen gesegneten Gottesdienst.
Gott des Himmels und der Erde, du hast uns vieles anvertraut und unvergängliches Leben verheißen, mitten in dieser vergänglichen Welt. Schau barmherzig auf uns und leite uns an, die zeitlichen Gaben so zu gebrauchen, dass wir zugleich die ewigen bewahren. Durch Jesus Christus, unseren Herrn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und wirkt in Ewigkeit. Amen.
Die Epistel für den heutigen Sonntag steht im ersten Brief an Timotheus im ersten Kapitel. Ich danke unserem Herrn Christus Jesus, der mich stark gemacht und für treu erachtet hat und in das Amt eingesetzt. Mich, der ich früher ein Lästerer und ein Verfolger und ein Frevler war. Aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren, denn ich habe es unwissend getan, im Unglauben. Es ist aber desto reicher geworden, die Gnade unseres Herrn samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Das ist gewisslich wahr und ein teuer wertes Wort. Christus Jesus ist in die Welt gekommen, die Sünder selig zu machen, unter denen ich der Erste bin. Aber darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren, dass Christus Jesus an mir als Erstem alle Geduld erweise, zum Vorbild denen, die an ihn glauben sollten, zum ewigen Leben. Aber Gott, dem ewigen König, dem Unvergänglichen und Unsichtbaren, der allein Gott ist, sei Ehre und Preis in Ewigkeit. Amen. Worte der Heiligen Schrift. Das Evangelium für heute steht bei Lukas im 15. Kapitel. Es nahten sich Jesus alle Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen: Dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Er sagte aber zu ihnen dies Gleichnis und sprach: Ein Mensch hatte zwei Söhne, und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater: Gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und er teilte Hab und Gut unter sie. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Als er aber alles verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land. Und er fing an zu darben und ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes. Der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen. Und niemand gab sie ihm. Da ging er in sich und sprach: Wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot in Fülle haben, und ich verderbe hier im Hunger? Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich einem deiner Tagelöhner gleich. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater, und es jammerte ihn. Und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten: Bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet's. Lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld. Und als er nahe zum Haus kam, hörte er singen und tanzen und rief zu sich einen der Knechte und fragte, was das wäre. Der aber sagte ihm: Dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater: Siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot nie übertreten. Und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Nun aber, da dieser, dein Sohn, gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm: Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir, und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Gemeinsam unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Bitte nehmen Sie Platz. Wir hören an der Stelle jetzt den Chor. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Lasst uns in der Stille beten um den Segen seines Wortes. Der Herr segne uns sein Wort, das als Predigtext heute das Evangelium ist, das wir gerade gehört hatten. Und ganz zu Beginn eine kurze Beobachtung. Diese Woche hatte ich mal den MDR Sachsenspiegel eingeschaltet und da kam doch ein interessanter Bericht über einen Waldfußballplatz und die Waldfußballer. Ich weiß nicht, ob einer davon hier ist, aber ich fand das äußerst interessant und spannend. Und irgendwo finde ich es faszinierend, dass man auch auf oder unter Umständen, die nicht so ideal sind, ein schräger Platz mit einer Ecke drin, Wurzeln und Ähnlichem, dass man dort Fußball spielen kann. Und mal ehrlich gesagt, das erinnert mich ein Stückchen an unser Leben. Wir leben ja auch nicht im idealen Zustand, sondern da ist alles was sozusagen dazugehört, auch in Familien, manchmal ein bisschen schief und krumm. Und dann gibt es Wurzeln, die irgendwo Stolperträte sind oder sowas. Und dann gibt es auch manchmal, wir sind ja alle Menschen, irgendwo auch Fettnäpfchen, die einer dem anderen aufstellt und der andere tappt dann rein und dann ist ein wenig Dissonanz da. Das Leben ist nicht ideal und genau abgezirkelt. Und auch diese Geschichte, die Jesus erzählt, dieses Gleichnis, ist so irgendwo aus dem Leben rausgegriffen. Eigentlich könnte man fast sagen, da verbirgt sich eine Familientragödie dahinter. Der jüngere Sohn will einfach weg, ohne Rückbindung zum Elternhaus. Mutter scheint nicht mehr da zu sein und das Verhältnis zum Bruder und zum Vater scheint auch nicht ideal zu sein. Er macht nicht weg, wie hier Work and Travel, mal nach Neuseeland oder Australien oder als Au-pair nach England oder Amerika oder irgendwo, wie es früher war, ein Handwerker, der auf die Walz geht, um irgendwo weitere Erfahrungen zu machen, sondern er hat keinen Plan. Er weiß nicht, was er eigentlich richtig mit seinem Leben anstellen soll. Wie scheint, sucht er irgendwie Freunde, Nähe, Zuhause, Geborgenheit. Und solange er Geld hat und schön ausgibt und so, hat er auch seine Freunde. Aber das sind keine guten Freunde. Es sind nicht die, die ihn wirklich annehmen. Und als das Geld zu Ende ist, ist er völlig orientierungslos. Hat auch keinen Plan, dass er eben, wenn er schon zu Hause da nicht eben das Erbe mit übernehmen will, dass er eben was anderes lernt oder vielleicht irgendwo als Seemann sich verdingt und auf der Art was guckt, sondern eigentlich hat er überhaupt keine Basis. Heute redet man von Resilienz, innere Widerstandsfähigkeit, irgendwo sozusagen auch die Fähigkeit, seine Persönlichkeit zu erhalten, durchzusetzen, wahrzunehmen, auch welche Freunde ihn gut tun und welche nicht. Er hat nichts irgendwie. Wie scheint, wollte er einfach weg, weil er es zu Hause nicht mehr ausgehalten hat. Was erleben, aber irgendwie hat es nicht geklappt. Der ältere Sohn geht fast ein bisschen unter, scheint brav und angepasst zu sein. Irgendwo erfährt man nichts von seinen Wünschen. Man erfährt nichts, was er so an Träumen hat. Er fordert auch nichts ein für sich. Er scheint bereit, den elterlichen Betrieb zu übernehmen, weil es einfach jemand machen muss. Man kann doch den Vater nicht alleine lassen. Das wäre doch unanständig. Ob es ihn erfüllt, ist zumindest fraglich. In seinem Innern scheint, wenn man dann die Antworten, die Reaktion aus der Bruder kommt, sieht, in seinem Innern scheint viel Frust sich angesammelt zu haben. Sowohl gegenüber seinem Bruder, den er vielleicht beneidet innerlich, oder und zugleich auch Frust gegen den Vater. Man weiß nicht, hat er eigentlich einen Traum vom Leben, von Freiheit? Und manchmal sozusagen erinnert er mich auch an Schüler. Ich hatte ja mal Religionsunterricht gehalten. Meine Frau macht Religionsunterricht von der 1. bis zur 10. Klasse und berichtet da manchmal von ihren Schülern. Und da gibt es eben die Brizeln, die ständig stören und sowas und Unruhe reinbringt, die fordern Haufen Aufmerksamkeit und die vielen anderen, die einfach sozusagen dort sitzen und lernen, die gehen unter. Da weiß man manchmal am Ende nicht mal einen Namen. so genau? Muss ich dann erinnern irgendwie? Und vielleicht ist es so, dass auch er, dieser ältere Bruder, da ein Stückel untergeht, eben weil er einfach sozusagen sein Ding macht, ohne da zu fragen, auch wenn er keine Lust vielleicht hat. Und ein Stück erinnert es mich auch an etwas, was meine Frau erzählte, dass ein Junge mal ein bisschen schwierig wurde in der Schule. Der Hintergrund, seine kleine Schwester, ungefähr 4, 5 Jahre alt, hatte Krebs, war in Chemnitz zur Behandlung und jede Minute sind die frei war, sind die Eltern dann dorthin gefahren, um das kleine Mädel nicht alleine zu lassen. Und er musste einfach bloß funktionieren, sozusagen. Die ganze Aufmerksamkeit, alles war auf das kleine Mädel ausgerichtet und er musste immer Rücksicht nehmen. Und ist irgendwo auch sozusagen im Blick der Eltern ein bisschen aus dem Fokus geraten. Auch er braucht Zuwendung, auch er braucht ab und zu mal eine besondere Zuwendung. Und das ist da vielleicht auch untergegangen. Vielleicht entspricht das dem. Dieser ältere Bruder ist einer, vom anderen Gleichnis her, einer der 99 Schafe, das nicht verloren oder sich ist und sich verlaufen hat oder weggerannt. Es ist nur, erst, wenn man es da so nimmt, wie bei den Schafen, eigentlich nur eine Nummer. Sein Dasein ist selbstverständlich. Und wie scheint, hat sich der Vater auch nicht speziell mit ihm beschäftigt. Es scheint kein Dialog zwischen ihm und dem Vater gegeben zu haben. Zum Beispiel darüber, was das Weggehen des jüngeren Sohns mit einem macht, wie man das empfindet. Sie haben nicht miteinander geredet. Und so scheint es jedenfalls. Und das erinnert mich an ein Wort von Martin Buber, diesen jüdischen Philosophen und Schriftsteller, der die Bibel verdeutscht hat. Also so, der hat dann auch versucht, die Worte, die die Bibel eben so ausdrückt, eben so klangvoll zu machen, so mit Wortmalerei, Lautmalerei. Im Psalm 23 redet er zum Beispiel nicht vom tiefen Tal, sondern von der Todschattenschlucht. Das entspricht eher diesem hebräischen Wort. Und dieser Martin Buber sagte mal, dass seine Eltern sich eigentlich niemals wirklich begegnet sind. Man prägt da das Wort vergegnet. Sie haben nie wirklich zusammen gelebt und nie echte Empathie miteinander gehabt, weil sie sich gar nicht verstanden haben, nie eins geworden sind. Und so scheint es auch ein Stück hier gewesen zu sein, denn auch als der jüngere Bruder kommt nach Hause, ist natürlich der Vater glücklich, umarmt ihn erstmal. Aber wenn der ältere Bruder irgendwo dort mit im Bewusstsein gewesen wäre, in seinem Herzen genau den gleichen Stellenwert, dann hätte er als nächstes dann irgendein Arbeiter dort gesagt, geht mal meinen zweiten Sohn holen, damit wir zusammen feiern. Er hat an den gar nicht gedacht, irgendwie, wie es scheint. Und da hat der Vater auch seine Anteile an der verunglückten Situation. Wie scheint, hat auch der Vater die Wünsche seines Sohnes nicht gekannt, dass der zum Beispiel gerne mal ein Böckchen gehabt hätte, um mit seinen Freunden zu feiern. Irgendwie. Also haben nicht miteinander geredet, wie es scheint. Und der Vater erfüllt einfach dem Jüngsten seinen Wunsch, lässt ihn ziehen, kein Reden darüber, was er eigentlich will, warum, scheint einfach so die Dinge laufen zu lassen. ist innerlich traurig darüber und voll Sehnsucht, aber eben er kann auch, wie scheint, mit dem älteren Sohn nicht darüber sprechen. Es ist irgendwie eine vertrackte Situation in der Familie. Da ist viel schiefgegangen. Da ist vieles unausgesprochen, wie es auch bei uns in vielen Familien manchmal ist oder gewesen ist. Die Rückkehr des Sohnes ergibt aber die Möglichkeit, neu anzufangen. Gerade auch Dinge, die bis dahin unterschwellig waren, nicht thematisiert wurden, mal zu bereden, hier in diesem Streit mit dem älteren Sohn, der sich da zwischen Vater und ihm anbahnt, eben, wo er da den Frust abkriegt von dem Älteren, dort vielleicht auch ganz einfach dann schweigen und erst mal wahrnehmen, ich habe auch hier Fehler gemacht, eigene Fehler einzugestehen, sich von dem Wahn, den wir vielleicht alle haben, nämlich irgendwie alles richtig zu machen, wünschen wir uns ja manchmal und sehen uns manchmal auch selber ein bisschen positiver, als wir vielleicht sind. Mir geht es jedenfalls manchmal so. Aber eben sozusagen, dass man da auch sieht, ich habe Fehler gemacht und ich muss dazu stehen und da eben nicht gleich eben abwiegeln und dann sagen, ja, das verstehst du jetzt falsch und ich habe ja das und so gewollt, sondern einfach auch mal da die Realität anerkennen, dass man Fehler gemacht hat. Und ich möchte am Ende noch auf ein was hinweisen, dass nämlich dieser Vater, wie er hier dargestellt ist, dass der sozusagen offen für beide ist, eigentlich ein positives Verhältnis zu beiden möchte. Warum es nicht dazu gekommen ist, vorher weiß man nicht. Aber er ist auf jeden Fall in diese Richtung ausgerichtet, will mit beiden Zukunft haben und möchte auch, dass beide miteinander eine positive Zukunft haben, dass sie miteinander können, einander auch verstehen, dass sie eben sich nicht gegenseitig das Leben schwer machen. Und während der Vater zu Hause war und wie scheint auch nicht mit dem älteren Sohn geredet hat, mit den jüngeren konnte er ja nicht mehr reden, der war ja weg. Aber im Gegensatz zu diesem Vater ist der Gott, der uns in Jesus Christus begegnet, noch ein Stück anders. Denn Jesus hat sich auf den Weg gemacht zu den Verlorenen. Er ist vom Himmel losgelaufen, so in Anführungsstriche, um zu uns auf Erden zu kommen und hier den Dialog zu suchen, sowohl mit den älteren Brüdern, das waren in seinem Umkreis dann die Pharisäer und Schriftgelehrten, zu denen er auch dieses Gleichnis spricht. Er hat auch mit ihnen Mahlgemeinschaft gehabt, was ja ganz am Anfang des Predigtextes war, dass ihm vorgeworfen wurde, dass er mit Zöllnern und Sündern zusammen isst, Mahlgemeinschaft hat. Er hat auch mit den Älteren Mahlgemeinschaft gehabt und ist öfters auch in Häuser gegangen, wenn er eben von Pharisäern eingeladen wurde und Schriftgelehrten und Priestern. Er hat Kontakt zu allen gesucht und versucht zu vermitteln, den Blick zu öffnen, das Herz zu öffnen füreinander. Und er ist eben auch zu den Verlorenen gegangen, sozusagen dem verlorenen Sohn nachgegangen in die Gegend, wo er dann eben einsam und verlassen war. Jesus ist den Menschen nachgegangen bis ans Kreuz, den Verlassensten in der Hinsicht, damit sich keiner auf Erden wirklich verlassen fühlt. Und das ist etwas, was mir sozusagen wichtig ist. Unser Gott ist einer, der auf die Menschen zugeht, der eigentlich mit allen in Beziehung leben will. Und der möchte, dass wir auch untereinander in Beziehung leben, in guter Beziehung. Und da ist es manchmal wichtig, dass man auch eben sich ausspricht, dass man miteinander redet über Dinge, wie man sie sieht, auch Dinge, wo man enttäuscht worden ist, wo man traurig ist darüber. Und es ist auch wichtig, dass wir dann dem anderen zuhören, versuchen uns hineinzufühlen. Und da kann Empathie wachsen. Und das ist, glaube ich, das, was mal im Reich Gottes, wenn es in Vollkommenheit da ist, dann zu sagen, das Wichtigste ist, dass die Menschen auch miteinander können, dass sie einander im Herzen haben, Empathie empfinden, dass wir dort auch nichts mehr irgendwie anderen vorspielen müssen, irgendwelche Ideale oder irgendwie etwas, wie wir gerne sein möchten, wie wir in den Augen der anderen gerne dargestellt und sehen möchten, sondern dann sieht jeder ins Herz des anderen hinein, dann sieht jeder, was in unserem Innersten ist, dann weiß jeder, was wir über andere jemals gesagt oder auch gedacht haben. Und das Schöne daran ist, dass wir dort wahrscheinlich uns dann nicht darüber schämen müssen, sondern da wir alle Fehler machen, ist es normal, dass wir Fehler gemacht haben. Und wir können einander verstehen und annehmen, wie wir sind. Und der dreieinige Gott segne unsere, Entschuldigung, das war der falsche Segen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. So, wir hören wieder den Chor mit einem Lied.
Thank you.
Ein paar Informationen noch für die Gemeinde. Zunächst möchte ich uns den Wochenspruch lesen aus Lukas 19. Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Das Dankopfer sammeln wir heute für die kirchliche Frauen-, Familien- und Müttergenesungsarbeit ein. Vielen Dank schon mal. Wir laden herzlich ein, heute um 11 Uhr zum Spürnasen-Abschlussgottesdienst unserer Lämmergruppe. Am Mittwoch um 14 Uhr ist Hörgeschädigtenberatung und um 14.30 Uhr der Frauennachmittag. Bibelstunde findet derzeit keine statt. Für nächsten Sonntag laden wir um 9.30 Uhr ein zum Bläsergottesdienst mit Lutz Hildebrand. Und um 11 Uhr ist Kindergottesdienst und Lämmergruppe. Eine noch eher organisatorische Info. Für die derzeit vakante Kanzleistelle ist eine Lösung in Sicht. Darüber sind wir sehr dankbar. Allerdings müssen wir noch bis Mitte Juli mit ehrenamtlichen Kräften und variablen Öffnungszeiten auskommen. Einen herzlichen Dank an Pfarrer Kauk für seinen Dienst heute bei uns. Und auch ein großer Dank an unseren Chor. Es ist immer wieder schön, euch zu hören. Und da möchte ich das Wort gleich mal übergeben. Die Petra hat da noch was.
Liebe Susa, liebe Gemeindebesucher, stellt euch einen Gottesdienst vor ohne Musik. Es ist undenkbar. Keine Orgel, kein Posaunenchor, kein Kirchenchor, keine Band, keine Musikanten hier vorn, kein Kinderchor, nichts. Es wäre eine trockene Angelegenheit. Und dass das nicht so ist, machen sich Leute auf den Weg, mittwochs, dienstags, montags und besonders donnerstags auch zum Chor. Und deswegen, es ist eine Tradition, es wird jedes Jahr werden Jubiläen ausgezeichnet oder die Leute, die ganz viel Dienst getan haben in den Chören. Deswegen bitte ich jetzt den Frank, die Myrra, den Johannes und den Tobias Unger nach vorn. Sie machen sich tatsächlich jeden Donnerstag, fast jeden Donnerstag, auf den Weg, egal ob es stürmt oder schneit, egal ob ein Fußballspiel im Fernsehen gerade ist oder irgendwas anderes. Sie sind da und heute werden Sie als Jubilare von uns ein bisschen bedacht und das vor der Gemeinde, das ist ganz wichtig. Die Myrra ist 45 Jahre im Chor. Myrra, ein ganz herzlicher Dank an dich. Du bist nicht nur im Chor als Mitsängerin, sondern du machst auch ganz viel mit den Noten und du bist eigentlich so richtig meine rechte Hand geworden. Das freut mich sehr. Myrra, 45 Jahre im Chor. Dürfen wir ruhig mal klatschen. Der Frank Ullich ist ja auch ein Bandspieler, also er hat tatsächlich doppelte Funktion, auch in der Kirche. Auch weltlich, das ist schön, das erprobt dann gleich mal an einem Tanzabend für die Kirche mit. Aber der Frank ist tatsächlich schon 55 Jahre im Chor. 55 Jahre auch der Johannes, dessen Stimme noch genauso klingt wie vor 35 Jahren, wo ich ihn das letzte Mal gehört habe. Es ist wirklich wunderschön, besonders auch Tenöre zu haben. Ja? Also Tenöre sind eine Mangelware in Chören oft. Johannes, Frank. Und der Tobias Unger ist 45 Jahre im Chor. Auch er hat ja enorm viel. Also er versucht sich immer frei zu machen an den Donnerstagen. Es ist natürlich richtig schwierig für ihn. Ihr wisst, welche Funktion er inne hat. Und deswegen trotzdem auch nochmal ganz herzlichen Dank an dich, Tobias, an euch alle.
Und um die Zeit noch ein kleines bisschen zu überbrücken, möchte ich das gerne nutzen, natürlich auch wie so oft Werbung zu machen für den Chor. Ohne Nachwuchs wird auch der Chor bald ein Chor von Senioren sein. Also alle, die Lust am Singen haben oder die jemanden kennen, der gerne singt. Ich möchte euch Mut machen, es ist kein Drama, im Chor mitzusingen. Man muss keine besondere musikalische Vorbildung haben, einfach Freude an der Musik. Also gerne, ihr seid alle ganz herzlich eingeladen. Auch das Alter spielt keine Rolle. Man kann auch noch in späteren Jahren in den Chor einsteigen. Es wäre schön, wenn sich mal jemand finden würde. Vielen Dank.
Gelobt seist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Dein ist alles, was wir sind und haben. Nimm diese Zeichen unseres Dankes an, zu deiner Ehre, und segne sie zum Dienst der Liebe. Dir sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Herr, hab Dank, dass du uns nachgehst in Jesus Christus, dass du alle Menschen suchst, die verloren sind, die sich abgewendet haben von dir. Und wir bitten dich, geh weiter den Menschen nach, denn es ist so viel Unheil unter der großen Menschenfamilie, wo nicht miteinander geredet wird, wo Menschen einander verachten, wo Nationen einander verachten, wo Menschen sich selbst besser halten als ihre Nächsten. Es ist so viel schief in dieser Welt. Und du liebst alle. Und wir bitten dich, sei besonders für die da, die in diesen ganzen Katastrophen zerrieben werden. Sei ihnen nah und hilf. Schenk den Politikern und auch denen, die in der Wirtschaft die Verantwortung tragen, viel Weisheit. Und schenk ihnen auch Liebe, zu den Menschen, für die sie verantwortlich sind, aber auch einen weiten Blick für die anderen in der Welt, dass es kein Egoismus unter den Nationen gibt, sondern geschaut wird, was für alle gut ist, was Leben vielen und allen ermöglicht. Wir bitten dich für die Menschen in den Kriegsgebieten, dass du dort Vergebung schenkst, dass du dort auch den Willen schenkst, die Konflikte in Frieden zu lösen. Du siehst die Menschen, von denen Unheil ausgeht, die Hass und Gewalt in die Welt hineintragen. Geh ihnen ganz besonders nach, dass sie Frieden finden bei dir, dass sie von dir lernen, was Liebe und Nächstenliebe ist und Demut, dass von ihnen auch Frieden ausgehen kann. Wir bitten dich für die Menschen, die den Glauben verloren haben, die verbittert sind, die sich missverstanden fühlen, dass du auch ihnen nachgehst, dass ihre Seele frei wird und ihr Herz. Wir bitten dich für die, die krank sind, dass du ihnen beistehst und Hilfe schenkst. Wir bitten für deine Kirchen, dass sie einander mit Demut wahrnehmen, dass keine sich als besser oder frömmer oder heiliger fühlt als die anderen, sondern wir sind alle voll Fehler und auf dem Weg. Hilf, dass die Kirchen deine Wahrheit, deine Liebe in die Welt hineintragen und behüte sie vor Hochmut und Stolz, Machtsucht und Habgier. Wir bitten dich auch für Pfarrer Giese, dass er bald wieder auch ganz gesund wird. Und gehe mit dieser Gemeinde hier und schenk du deinen Segen und deine Liebe hinein. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Ein herzlichen Dank an den Chor. Es war wirklich erhebend. Aber genauso erhebend ist auch dieser herrliche Blumenschmuck, wenn man davor steht. Das ist wirklich prächtig auch. Auch da ein herzlichen Dankeschön demjenigen, der das arrangiert hat. Und Ihnen allen wünsche ich einen gesegneten Sonntag. Bleiben Sie behütet. Amen.